Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wir sind eine Generation von Unfähigen. Unfähig, Respekt zum höchsten Gut zu erklären. Unfähig, die Barbarei in ihre Schranken zu verweisen. Das sind Zeilen aus einem Essay von Susanne Scholl. Susanne Scholl ist Journalistin, hat als ORF-Korrespondentin aus Russland berichtet, aus Tschetschenien, aus der Ukraine. Und sie hat einen sehr, ja, ich finde, sehr persönlichen Essay über den Krieg geschrieben, über einen notwendigen Krieg, so heißt es im Titel. Und ich habe mit Susanne Scholl darüber gesprochen. Guten Tag nach Wien, vielen Dank für Ihre Zeit.
Guten Tag nach Berlin, ich freue mich sehr über Ihre Einladung.
Sie waren Korrespondentin lange Zeit, sind heute politisch aktiv bei den Omas gegen Rechts. Wenn Sie so ein Essay schreiben, sind Sie dann Journalistin oder sind Sie Aktivistin?
Ja, ich bin dann keins von beiden. Ich bin eigentlich Schriftstellerin. Das bin ich schon länger. War ich auch schon in der Zeit, in der ich Journalistin war. Und so ein Essay entsteht eigentlich fast wie ein Gedicht, so aus einer persönlichen Stimmungslage heraus. Natürlich reflektiert man das, was in der Welt passiert. Und das bewegt mich als Journalistin natürlich immer sehr. Und so ist das entstanden.
Sie schreiben, Krieg sei immer eine Bankrotterklärung all dessen, was uns als Menschen ausmacht. Daran könne es kaum Zweifel geben. Und doch. Können Sie dieses und doch erklären?
Ja. Wenn sozusagen eine Seite nicht bereit ist, andere Mittel einzusetzen als den Krieg, dann hat man keine Wahl. Das ist jetzt in der Ukraine so, aber für mich ist es ganz wichtig auch zu sagen, dass zum Beispiel der Zweite Weltkrieg ein Krieg war, den man führen musste, weil man Hitler einfach besiegen musste. Und deshalb, es gibt leider Kriege, die man nicht anfangen darf, aber die, wenn sie mal begonnen haben, zu Ende geführt werden müssen.
Das ist dieses und doch. Da stehen natürlich jetzt die Leute schon Schlange, die sagen, Moment mal, Putin ist doch nicht Hitler. Und das wissen Sie natürlich auch. Und Sie wissen natürlich auch, dass jeder sagt, so ein Vergleich kann nur schiefgehen. Was macht die Gegenwart für Sie trotzdem mit der Vergangenheit vergleichbar?
Natürlich kann man nichts mit nichts vergleichen, wie man in Wien gern sagt. Natürlich soll man Putin nicht mit Hitler vergleichen, aber es gibt schon einige Parallelen. Aber vor allem ist es jetzt einfach so, dass Putin einen Krieg vom Zaun gebrochen hat, der darauf abzielt, das Existenzrecht eines ganzen Landes in Frage zu stellen. Und das ist dieses und doch. Das dürfen wir, glaube ich, heute im 21. Jahrhundert einfach nicht zulassen, dass wieder so etwas passiert, dass wieder Menschen ihr Recht auf eine eigene Entwicklung aberkannt wird. Und das zielt ja darauf ab, wahrscheinlich nicht mehr die Sowjetunion, aber eine Art Großrussland wieder aufzurichten, beziehungsweise in der Ukraine ein Regime von Menschen einzusetzen, die dem Kreml ergeben sind.
Deswegen machen Sie eben diese historische Parallele auf, diese Perspektive auf auch Hitler und das deutsche Morden. Die hat bei Ihnen ja aber auch eine ganz persönliche Komponente, weil Teile Ihrer Familie ermordet worden sind. Ihre Großmutter ist nach Auschwitz deportiert worden. Und Sie schreiben an einer Stelle, Sie wünschten eigentlich, die Bahngleise seien bombardiert worden. Auch wenn Ihre Großeltern vielleicht dabei gestorben wären, sie wären weniger grauenhaft würdelos gestorben. Also wie beeinflusst dieses Wissen auch um die eigene Familiengeschichte Ihren Blick heute auf Putins Krieg?
Das beeinflusst mich ganz insgesamt auf meinen Blick auf die Welt heute. Aber natürlich, meine Großmutter ist in Auschwitz vergast worden und meine Großeltern mütterlicherseits sind in Malitrostinets bei Minsk auch ermordet worden. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass die Alliierten viel früher sowohl Auschwitz als auch Malitrostinets als auch die Bahngleise bombardieren, weil ja, vielleicht wären sie umgekommen. Aber man hätte sie nicht wie Vieh in die Gaskammer getrieben oder vor den Graben gestellt und sie gezwungen, sich noch nackt auszuziehen, damit man weniger zu tun hat, und hätte sie dann erschossen. Das klingt ein bisschen makaber, aber die Vorstellung, dass meine Großmutter in einer Gaskammer umgekommen ist, lässt mich schlecht schlafen. Jede Nacht, und zwar wirklich seit ich auf der Welt bin.
Ja. Diese Familiengeschichte, die ist noch in zweiter Hinsicht von Bedeutung, wenn Sie jetzt über den aktuellen Krieg schreiben, und das macht es noch viel verwickelter. Sie schreiben nämlich, ich als Tochter aus einer Opferfamilie war eigentlich voller Vorurteile gegenüber den Ukrainern, in Anführungsstrichen. Warum das? Das greift ja so ein bisschen diese Lüge von Putin auf, er müsse die Ukraine entnazifizieren.
Ja, wobei ich natürlich genau weiß, dass das eine absolute Lüge ist. Und die Vorurteile beziehen sich eher auf mein historisches Wissen, was in der Ukraine im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und die Ukrainer, das ist sowieso schon falsch, weil es gibt weder die Russen noch die Ukrainer. Aber es gibt Teile der ukrainischen Bevölkerung, die mit den Nazis zusammengearbeitet haben. Und dass es in der Ukraine, so wie in Russland übrigens auch, einen massiven Antisemitismus gegeben hat und immer noch gibt, das lässt sich nicht bestreiten. Also ich habe da auch bestimmte Erfahrungen gemacht, immer wieder.
Auch in Ihrer Arbeit als Korrespondentin. Trotzdem hat sich dann ja Ihr Bild von der Ukraine sehr gedreht, noch lange vor dem Krieg. Wodurch? Wen haben Sie da kennengelernt?
Ja, und zwar, das hat eigentlich schon 2004 begonnen mit dem ersten Protestcamp im Zentrum von Kiew, also am Kreschatik, wo ich mit dem Andrei Kurkov, der ein ganz toller Schriftsteller ist, durch dieses Zeltlager durchgegangen bin, der Protestierenden, und die Menschen dort gesehen habe, dass die weiter wollen, dass die weg wollen. Weg aus dieser Vergangenheit, weg aus diesem unglaublich engen diktatorischen Denken. Und das hat mich wirklich sehr bewegt und hat mein Bild von der Ukraine wirklich total umgekrempelt auch. Und es ist mir bewusst, dass das nicht heißt, dass es in der Ukraine nicht auch Kräfte gibt, die wir alle lieber nicht haben wollen. Aber es gibt in der Ukraine vor allem eine jüngere Generation, die wirklich sagt, genug, das wollen wir nicht mehr, was wir einmal gehabt haben. Wir wollen uns in Richtung Demokratie entwickeln. Und was mich wirklich sehr bewegt hat, ist die Tatsache, dass obwohl in diesem Land seit 2014 in einem Teil dieses Landes ein kriegsähnlicher Zustand herrscht, die Ukraine trotzdem weiterhin zum Beispiel demokratische Wahlen durchgeführt hat. Und zwar demokratische Wahlen, die diesen Namen auch verdienen. Und das ist schon etwas, was ich in anderen Ländern so in der Form und in so einer Situation nicht gesehen habe. Denn seit 2014 sitzen in der Ostukraine zwei Verbrecher, von Putins Gnaden eingesetzte Statthalter irgendwelcher selbsternannter Republiken, und die Krim ist von Russland besetzt. Und trotzdem hat die Ukraine mit allen Schwierigkeiten versucht, sich weiterzuentwickeln. Und das finde ich sehr beeindruckend.
Und das unterscheidet scheinbar jetzt aus meinem laienhaften Blick aus der Ferne die Ukraine vielleicht auch von anderen Ländern, insbesondere auch Russland. Wir haben ja vorhin schon in unserem Buchmagazin über das aktuelle Buch von Nikolai Eple gesprochen, über die unbequeme Vergangenheit, darüber, wie eben Russland sich nicht der Geschichte der Staatsverbrechen stellt. Und auch diese Frage flackert ja in Ihrem Essay immer wieder auf, wie es sein kann, dass ein Land mit einer so grausamen Geschichte so verroht, dass zum Beispiel im staatlichen Fernsehen jemand sagen kann, dass es richtig sei, ukrainische Kinder zu verbrennen, ukrainische Frauen zu vergewaltigen, ohne dass sich jemand groß empört. Sie stellen ja die naheliegende Frage, was geht in diesen Köpfen vor? Kann es darauf überhaupt eine Antwort geben?
Ich weiß es nicht. Ich weiß persönlich auch keine Antwort. Ich habe gewisse Vorstellungen. Ich kann mir vorstellen, Russland hat zwei Tschetschenienkriege geführt. Das ist eigentlich eine vergleichbare Situation der Ukraine zwischen 2014 und 2022. Krieg in einem Teil des Landes, und der bleibt ja nicht in dem Teil des Landes. Wir wissen alle, dass es schreckliche Terroranschläge gegeben hat. Einmal auf das Musicaltheater in Moskau mit ganz furchtbar vielen hunderten Toten. Und gleichzeitig hat sich einfach die Gesellschaft auch verändert, weil natürlich die jungen Männer, die da in diesen Krieg ziehen, in dem überhaupt keine Menschenrechte mehr irgendeine Bedeutung haben, die kommen dann zurück und sollen sich wieder integrieren in eine Gesellschaft, in eine friedliche Gesellschaft. Das funktioniert natürlich nicht. Und das bringt natürlich auch eine Verrohung der gesamten russischen Gesellschaft mit sich. Und dieser Krieg in der Ukraine setzt das in irgendeiner Form fort. Und Sie haben recht, die Auseinandersetzung mit der verbrecherischen Vergangenheit hat zwar in Ansätzen stattgefunden, aber eben nur in Ansätzen. Und es ist auch kein Zufall, dass gerade die Leute, die sich um dieses Thema angenommen haben, das Land verlassen mussten.
Man merkt jetzt vielleicht schon, warum ich beim Lesen Ihres Essays den Eindruck hatte, dass das eigentlich ein Dokument ja fast der Ratlosigkeit ist. Sehr, sehr schmerzhafter Text. Gibt Ihnen am Ende irgendwas Hoffnung? Sie formulieren diesen Wunsch, Sie möchten gerne irgendwie in Frieden nochmal Ihre Freunde in Kiew und in Moskau besuchen können. Ist das etwas, worauf Sie wirklich hoffen?
Ja klar, es gibt ja den berühmten Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Solange ich lebe, werde ich das hoffen. Ich sehe momentan irgendwie keinen Ausweg. Ich glaube, dass die Ukraine einfach weiterkämpfen wird und weiterkämpfen muss. Ich sehe mit großer Sorge, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass dort Krieg ist. Wir tun so, als ob uns das eigentlich in Wirklichkeit nichts anginge. Das halte ich für sehr gefährlich. Wir machen uns nur Sorgen darum, ob unsere Wohnungen im nächsten Winter noch geheizt sein werden. Ich hoffe trotzdem schon auch auf die in Russland und ich glaube, dass das viel mehr sind, als wir hier überhaupt wissen, die diesen Krieg nicht wollen. Und je länger der dauert und je mehr Tote nach Russland zurückkommen, und das lässt sich ja nicht verhindern, die Familien wissen ja, wenn einer gefallen ist, dass dann irgendwann mal auf einer höheren Ebene, und ich setze da paradoxerweise auf die sozusagen mittlere Ebene der Armee, dass die irgendwann mal sagen, so und jetzt ist Schluss. Auf das hoffe ich. Das klingt absurd und das ist mir auch bewusst, aber aus der russischen Geschichte wissen wir, dass Armee und Geheimdienst immer Kontrahenten waren. Und nachdem dieser Krieg von einem Geheimdienstmann angezettelt worden ist, habe ich doch die Hoffnung, dass die Armee irgendwann sagt, wir machen nicht mehr mit.
Über einen notwendigen Krieg, warum das System Putin besiegt werden muss, so heißt der Essay von Susanne Scholl, über den wir gesprochen haben, erschienen in der Edition Konturen für 12 Euro. Frau Scholl, ich danke Ihnen sehr.
Gerne.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.